Welcome back to Screenlights mit
Lilian Mosch
und Christoph Brenner.
Genau, wir haben uns wieder einiges angeschaut, damit ihr es nicht tun müsst oder eben schon tun könnt.
Genau. Zwei Filme, über die viel geredet und gestritten wird.
Auch hier habe ich ein Überthema, nämlich Rivalitäten am Feld.
Sehr
Feld kann man quasi so.
Auf Feld kann man es, genau. Ja, genau. Die haben einiges, finde ich, gemeinsam, diese Filme, oder? Nochmal zwei Filme, die auch einen unglaublich eklektischen Score haben, würde ich jetzt mal sagen, und prominenten und dominanten Score. Und zwei Filme, in denen der Beruf im Mittelpunkt steht, oder? Also Figuren, die sich über ihr Berufsfeld und über einen Beruf
definieren.
Ich habe mir sogar überlegt, aber es stimmt doch, oder? Sie definieren sich da sehr drüber. Ja. Und
wobei
der Beruf steht im Mittelpunkt ihres Lebens.
Bei einem Film überschneidet sich das halt sehr mit dem Privatleben, mit dem Fragen vielleicht an.
Okay.
Challengers.
Yes.
Ein Film, der mich elektrisiert hat, wie schon lange keiner mehr.
Oh,
gibt's so.
Gott, Christoph,
ja,
ist eh klar.
Nicht,
you drank the Kool-Aid. Gott sei Dank bin ich weniger elektrisiert.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Naja, sonst ist es nicht das spannend, wenn wir beide Fangirl und Freund.
Genau, es ist ein Film über Tennis. Tennis aber vielleicht auch ganz egal sein könnte. Man weiß nicht, das könnte auch, glaube ich, komplett wegfallen. Aber Tennis ist so eine Metapher oder die Allegorie.
Ja, die wirklich gemilkt wird, diese Metapher.
Genau. Die Überschneidungen von privater Obsession und beruflicher Obsession und how can I make it? Und it's all in the game.
The game. We all just want to play a good game.
Ja. Und das Game ist umso interessanter, je weniger man aussieht, da zu gewinnen. Dann ist man erst recht. Worum geht's? Magst du das kurz zusammenfassen? Oder ist es?
Worum geht's? Es ist eine Dreiecksbeziehung. Es geht um zwei Burschen, ein Mädel. Man kann es auch zusammenfassen. Jules et Jim at Wimbledon, Euphoria at Wimbledon, kann man sagen.
Flushing Meadows.
Oder ja, Wimbledon ist, glaube ich, für die Nicht-Tennis-Leute so wie ich wahrscheinlich der größere Begriff, also der einfachere Begriff, mit dem man was anfangen kann. Und für mich hat es sich angefühlt, wenn man schon bei dieser Tennis-Metapher ist, auch wie ein Tennismatch, der Film, wobei ein Tennismatch, wo die erste Stunde urfad ist und man sich denkt, hey, was passiert da jetzt endlich? Kommen die jetzt? Gibt es da jetzt irgendwann mal einen Punkt? Wird es endlich interessant? Und dann die zweite Hälfte, die zweite Stunde, sind die Spieler endlich aufgewärmt und man kommt richtig rein und denkt sich, fuck yeah, okay, jetzt wird es interessant, jetzt bin ich drinnen. Für mich viel zu lang auch. Also ich glaube, über zwei Stunden, wie lang ist das? Nicht notwendig. Wo kommen endlich die geilen, tighten 90-Minuten-Filme zurück, wo du wirklich in 90 Minuten das genauso gut erzählen kannst. Es geht eben um diese drei Tennis- oder bald Tennis-Profis. Ne? Also es gibt eine Timeline, sie sind noch im College und nach dem College quasi. Drei sehr talentierte Tennisspieler. Zendaya ist die talentierteste, würde ich sagen, von allen und am weitesten in ihrer Karriere. Sie sind gerade gleich alt, würde ich sagen, oder?
Ja, so am Sprung zum Profitum.
Genau. Und dann gibt es die zwei Burschen eben, die auch gemeinsam trainieren und sich seit dem Kindergarten kennen, also gemeinsam aufgewachsen sind. Gemeinsam Doppelspielen und sehr gut miteinander trainieren. Und sie lernen dann Zendaya kennen und haben natürlich beide einen mega Crush, weil sie erfolgreich ist, gut aussehend ist und so weiter und so fort. Und dann
genau, dann schwankt man so auf einer Timeline,
komplett unnötig ist. Das Ganze irgendwie verkompliziert, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist.
Aber wenn am Ende alles zusammenkommt, finde ich, ist total stimmig, weil man hüpft immer so hin und her und dann mit jedem
hüpft. Ja, aber wie man da herum, ist ja in Ordnung, wenn man herumhüpft, aber warum macht man es nicht wie Nolan? Du brauchst es immer zwei Wochen vorher, eine Stunde vorher. Und das ist immer so dramatisch, wird das immer so eingeblendet und denkst dir, alright, whatever. Gibt's immer what
else? Da muss man immer schauen, wie der Spielstand ist und ja, wann man gerade spielt.
Ja, whatever. Ja, also überdramatisiert. Das Ganze hat etwas sehr, es ist ja Luca Guadagnino, hat Regie geführt, es ist sehr campy, es ist sehr Euro-trashy, auch der Score ist, also die erste Stunde hat mich das so genervt, weil es so unnötig ist.
Es ist Trent Reznor und Atticus Ross und es ist ein Techno-Score.
Ein fucking Field Day haben mit dem Ganzen.
So ein Club-Soundtrack.
Ja, aber die ganze Zeit.
Aber am Tennisfeld ist es, finde ich, dann total. Also, dann, wenn die Worte nicht mehr sprechen, ist dieser Score, das da drunter
ist. Ist vollkommen in Ordnung, aber nicht die erste Stunde, wo es eigentlich nur um irgendwie reiches Couple in einem Hotelzimmer und ihrem Kind irgendwie geht und die dann irgendwie das Spiel analysieren. Anyway, sollen wir jetzt alles spoilern, was jetzt genau passiert und warum sie mit dem einen ist? Nein, und also was sie antreibt im Leben oder so? Ich weiß es
nicht. Also ich glaube, die Zendaya-Figur finde ich wirklich den interessantesten natürlich in diesem Film, weil sie ja so widersprüchlich ist.
Vollkommen falsch, aber gut. Ja,
was, nein?
Nein, natürlich nein. Nicht. Die viel interessantere Figur ist Patrick, wie heißt er? Josh O'Connor. Why did I call him Patrick? Josh O'Connor ist für mich die interessanteste Figur und auch der beste Schauspieler. Aber ja, erzähl, warum Zendaya so für dich interessant ist.
Ja, weil sie dieses Spiel halt so spielt. Also sie interessiert sich immer genau für den sie quasi nicht haben kann. Ist gleichzeitig komplett berechnend, aber auch sehr emotional in dieser Berechnung. Und,
also sie ist, kann man das sagen, warum ihr passiert? Sie ist halt dieses unglaubliche Talent und dann kann sie nicht mehr spielen. Kann man das sagen?
Genau.
Spoiler Alert. Also
spielen, man sieht das,
ihre Ambitionen.
Man davon und dann sieht man es irgendwann, das ist wirklich schrecklich. Das schaut so aus.
Und das heißt, sie kanalisiert alle, sie wird Coach und kanalisiert alle ihre Ambitionen in Richtung Partner oder mit dem sie halt arbeitet und möchte erfolgreich sein. Auch als Coach bleibt die Ambition, sie möchte Nummer 1 sein, sie muss gewinnen und das ist für sie das Wichtigste.
Für sie gibt es quasi nichts Abtörnenderes, als wenn ihr Partner und quasi den trainierte Partner oder auch der Vater ihres Kindes dann einfach so nicht mehr so den ganzen diesen Biss zeigt. Dann. Das ist für sie der komplette Abtörner.
Und schwach und dann einfach keinen Ehrgeiz mehr im Tennisbereich hat oder dann einfach nur Burger essen möchte und nichts mehr im Leben. Und das ist für
der
sie
Dad sein, wie der andere dann halt sagt, das wäre genau sein ersetzt. Und
genau. Das ist halt auch ein bisschen so diese kitschige Metapher dieses Films. Ist halt klar, Beziehungen und Ehe, alles ist wie ein Tennisspiel. Du brauchst einen guten Partner, um gut zu sein. Ne? You have to spice it up a bit, wenn dein Partner dann nicht mehr so gut ist und du aber trotzdem irgendwie gut weiter trainieren möchtest und so. Interessant ist auch, dass eben, apropos Drehbuch, dass der Mann von der Celine Song geschrieben hat, was ich ja total...
Ich wusste gar nicht.
Ja, also ich Überraschung. Matchpoint. Ich weiß nicht, ich wollte singen.
Das war ein Break.
Whatever it is.
Justin Kuritzkes, das haben wir aufgeschrieben.
Genau, das ist der Mann und was ich so fasziniere, eben von der Celine Song, die das Drehbuch und natürlich auch Regie geführt hat bei Past Lives und da ging es auch um eine Dreiecksbeziehung, aber ihre Geschichte habe ich viel interessanter, weil natürlich auch persönlicher gefunden, kann man natürlich
in dem Fall nicht sagen. Aber was sagt das Privatleben der beiden auch?
Genau. Wie geht es deren Ehe im Moment? Ja. Genau. Und er kommt ja auch so wie seine Frau aus dem Theater und ich finde auch, das Ganze hat etwas sehr Theatralisches, Übertriebenes eben. Es spielt alles fast entweder in einem Hotelzimmer oder in diesem, also auf dem Tennisfeld, wie du gesagt hast. Aber irgendwie, ja, zu viel Metapher für mich.
Zu viel Metapher, okay. Ja, die habe ich jetzt vielleicht gar nicht so störend empfunden, letzten Endes. Ich finde es schön, wie sie die Geschichte immer mehr so rausschildern und diese Obsessionen halt quasi so manifestieren und dann in einem Finale, das wirklich fantastisch ist, auf dem Tennisplatz
ist
natürlich,
schön, ja,
wo dann quasi alles zusammenkommt in einem Match mit Gesten, mit Andeutungen, die man nur so verstehen kann, wenn man sie schon lange kennt.
Ja.
Und Zendaya sitzt in der Mitte und schaut immer hin und her.
Und möchte wissen, hat sie jetzt alle gut manipuliert, dass sie so spielen, wie sie das
und
auch möchte?
Und wie dieses Menschen gefilmt ist. Also man hat ja schon 2.000 bis 7.000 Tennispartien gesehen in seinem Leben.
Ja.
Und so war, wie das gefilmt wird, unterm Boden quasi und auch mit so einer POV-Kamera.
Ja. Genau.
Die fliegen die Bälle quasi um die Ohren.
Literally. Das stimmt.
Und ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie der Kameramann heißt, leider. Oder Kamerafrau.
Ich habe jetzt auch den Namen, aber es ist der, mit dem Guadagnino immer wieder arbeitet. Und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Ich glaube, er ist aus Bangkok, er ist Thailänder, er ist Thai. Aber ich habe jetzt auch den Namen vergessen. Großartig.
Oh, super, wirklich.
Ja, großartig. Es ist halt trotzdem stellenweise, das liegt aber auch daran, dass der Film eben zu lang ist und dass es dann, und vor allem die erste Strecke, I'm sorry, das ist nur Blicke und unfassbar viel Product Placement von Adidas, Uniqlo, bla, bis Wilson und dann ihre Chanel-Schlapfen 100 Mal. Es hat was von so einer Werbeästhetik einfach. Also es ist einfach nur Product Placement und es ist wie ein wirklich teurer Adidas-Werbefilm, würde ich jetzt einmal sagen. Also so die ersten paar Minuten, wenn man so reinkommt und dann gibt es die private Geschichte und so. Und das ist für mich nicht notwendig gewesen. Auch am Anfang, es sind nur Blicke, dann dieser Score und dann spielen sie wieder. Das war nicht notwendig.
Finde ich ganz interessant. Also wieder von Zendaya vor allem. Weil
ja, da war aber nicht viel irgendwo, da.
Wenn Blicke töten könnten, wäre sie Massenmörderin in diesem Film.
Ja, das hat mich jetzt nicht so... Ich habe zum Beispiel also den Josh O'Connor sehr spannend gefunden. Das ist quasi der Rivale von wie heißt ihr Mann?
Mike Feist heißt der Schauspieler.
Ich weiß jetzt nicht mehr. Ja, gut, aber so. Er ist quasi so der kann man das sagen, dass sie zuerst mit ihm sagen muss? Das ist so schwierig, ich weiß nie, was Spoiler ist. Und, ja, also. Er ist aber trotzdem beste Rivale, würde ich jetzt sagen. Kann man auch sagen, genau, oder? Ja. Und
also, Best Buddy von früher und
genau, Best Buddy und ist dann wollen sie nichts mehr mit ihm zu tun haben und so und er ist der Rivale und wie er sich da reinschleicht und wie er mit ihnen umgeht und auch deswegen für mich so faszinierend, weil die alle bis auf Zendaya aus sehr privilegierten Familien kommen. Das sind alles wirklich rich white boys und sie sagt es ihnen dann auch irgendwann einmal, was ich sehr gut finde, die halt irgendwie den Daddy vielleicht mal so imponieren könnten, wenn sie halt klasse Tennisspieler werden.
Also, das ist ja das klassische Tennisklischee auch, wer Tennisspieler wird, ist ja meistens...
Ja, aber das kann wahrscheinlich sein, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber sie zeigen auch, wie teuer das auch ist.
Du musst
Geld haben. Wir kennen es aus, wie hat er geheißen?
King Richard.
Ja, richtig, das war meine einzige Reference. Ich kenne mich über Tennisnüsse aus. Aber bei King Richard hat man es auch gesehen, wie teuer das ist, da überhaupt dort trainieren zu können. Nicht nur, und für jedes Match musst du irgendwie zahlen und nicht wenig Geld und
man so. Das ist ja auch bei der Josh O'Connor-Figur, die quasi dann nicht mehr so erfolgreich ist, die kann sich dann halt nicht mal das Hotel mehr leisten letzten Endes.
Könnte er natürlich, wenn er Daddy anruft, will er aber nicht und er wohnt im Auto und übernachtet dort und so. Und das war auch das ein bisschen, was mich gestört hat vielleicht, was bei Woody Allen's Matchpoint, ich weiß, Pupu darf man nicht mehr sagen, aber trotzdem ein großartiger Film, mehr da war, ist dieses, wenn... Dadurch, dass die alle so rich sind, waren die Stakes nicht so high für mich. Also auch wenn es, sagen wir, Josh O'Connor nicht mehr schafft oder auch Mike nichts mehr gewinnt und so weiter, wissen wir alle, dass die nur Daddy anrufen müssen und dann ist, also das Leben wäre jetzt nicht zu Ende. Nein, oder bei King Richard oder sowas. Ne? Also ja. Wenn du weißt, die Familie kommt dann nicht mehr aus der Armut heraus, ne? wenn die das jetzt nicht schaffen. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, es geht ihnen um die privaten Stakes. Sie wollen einfach gewinnen. Und zwar immer also privat oder also Tennisplatz oder in der Liebe. Für die ist quasi so dass die Challenge, dass du, wie der Titel auch sagt, Challengers, dass sie das quasi gewinnen wollen. Sie wollen sich immer gegenseitig herausfordern. Mm. In irgendeiner Art und Weise. Es gibt auch diese völlig bizarre Szene in der Sauna, wo es quasi...
Das war meine Lieblingsszene von Josh O'Connor. Also wenn das nicht die... Also ich finde, er hat allen da die Show gestohlen. Ich finde, er war so gut zwischen eben Arschloch sein, die jemanden wirklich provozieren, dann ehrlich verletzt sein und sich zu fragen, wo steht unsere Freundschaft, was bedeutet das alles? Also das war sehr, sehr schön.
Okay, ich glaube, wir haben alles gesagt dazu, oder?
Ich weiß nicht, da gibt es so viel mehr.
Ich würde es auf jeden Fall hier nochmal empfehlen.
Ja, auf jeden Fall.
Das Score ist irre. Also ich habe den ja vor Filmstart schon gehört, also gab es ja schon, gibt es einen Boys Noise Remix davon, also durchgeht ein Mix. Ja, das ist so eine halbe Stunde, man ist sofort on fire, wenn man den hört. Es hat so ein klassischer Techno. Deswegen habe ich gefunden, dass Trent Reznor so Techno-Soundtrack machen will oder kann oder so. Das war schon irgendwie erstaunlich.
Ja, also, ich glaube, er hatte großen Spaß. Und ich habe mir doch aufgeschrieben, wie der Kameramann, also ich kann es nicht aussprechen. I don't know if I should try. Sayombu Mukdeprom.
Ja, zumindest den, wo man deponiert hat. wenn die Person zuhört, bitte, wir haben es nicht besser recherchiert.
Okay, Matchpoint.
Matchpoint.
Fertig.
Matchpoint. Spielsatz.
Spielsatz, Love.
Trieb.
Ich kenne mich überhaupt nicht aus.
Es geht um, es kommt vielleicht so zum Spiel, wo niemand gewinnen wird letzten Endes, glaube ich.
Im Krieg gibt es keine Gewinner.
Außer die Kriegsgewinner. Also die Rüstungsindustrie. Nein, wir sind im Bürgerkrieg in den USA. Es war schon lange wieder nicht mehr so, aber jetzt kommt es wieder vielleicht so, wenn man Alex Garland glauben darf, der das zum Thema seines neuen Films gemacht hat.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Geht es wirklich um den Bürgerkrieg?
Ach so, meinst du? Ja, ja. Ja.
Das war die große Kritik, ja, ne? Ja.
Also,
Alex Garland.
Alex Garland, einer meiner Lieblingsregisseure.
Meiner auch. Und ich finde, ich weiß nicht, ob wir, haben wir jemals über Man geredet?
Man hatten wir, den hatten wir,
ich weiß gar nicht. Ich habe den super gefunden. Ich weiß nicht, warum ich glaub, der ich so...
Ich glaube, nicht so...
Eben, ich hab Man großartig gefunden. Und ich kann mich erinnern, dass viele und jetzt auch wieder geschrieben haben, ach Man, nach diesem großen Flop und so. Und dann haben wir gedacht, ach, so schade. Also ja, ich glaube auch, dass er einfach bei den Kritiken nicht gut angekommen ist. Also nicht nur Flop. Der ist auf jeden Fall kein Flop, das wissen wir jetzt schon. Der hat das größte Einspielergebnis, das...
Von A24, wenn du den Pulli anhast.
Was
A24? Ich glaube, es war auch der teuerste Film von A24,
auch
oder?
Der teuerste, definitiv der teuerste und das beste Einspielergebnis, ja. War wochenlang Top 1 in den Charts.
Aber das ist schon ein Thema, das halt dann auch Blue und Red States gleichermaßen anspricht, weil sie alle wiedererkennen wollen im Bürgerkrieg.
Hat auch einen wirklich tollen Trailer gehabt, wo man eben ja. mit einem Jesse Plemons den sensationellen Cameo-Auftritt hat.
Eine Szene, die man sich am ehesten merkt vom ganzen Film, würde ich mal behaupten.
Oh, großartig, ja. Und genau, die Brille, die er aufhat, die hat er irgendwie selber mitgehabt oder so. Das hat er braucht für diese Szene eine Brille. Ich finde sowas immer so cool.
Ja,
das ist, wenn man solche Ideen hat, oder? Und, wenn wir schon bei der Szene sind, wir fangen jetzt ein bisschen unkonventionell an. Mittendrin. Wir fangen einfach mittendrin an. Ist das, eigentlich hätte ein anderer Schauspieler diesen Part spielen sollen, der wurde aber krank und dann hat Kirsten Dunst gesagt, naja.
Take my husband.
What about Jesse, ich werde einfach mal meinen Mann anrufen und der hatte dann tatsächlich Zeit, diesen einen Tag und ist gekommen.
Ein Tag nur?
Ich glaube, es war ein Tag, ich weiß es nicht.
Okay, ja. Ja.
Und hat dann diesen wirklich furchteinflößenden Typen, das war auch wirklich, glaube ich, der Höhepunkt des Films.
Where
ich,
do you come from? Oder wie würde
yeah.
deine
Satz? We're Americans. What kind of Americans?
What kind of Americans?
Oh my yeah. God, das ist so arg. What kind of Americans?
Ja, ja, ja.
So ein Bart, so ein Kratz. Okay, but more kind of America. Okay, es ist so gut, dass wir es hier nachspielen müssen. Genau, also Kirsten Dunst ist eine Kriegsfotojournalistin, genau.
Genau.
Krisen, also spezialisiert
eine Ikone,
auf eine Ikone. Richtig, und ist wieder mal unterwegs, und zwar diesmal aber in ihrer Heimat.
Genau, sie war immer an der Front und sagt auch, sie hat immer die Fotos geschickt, was sie dann
um zu warnen zeigen, was, und zu sagen, bitte nicht, ja.
Ja, genau.
Und niemand hat das natürlich verstanden. Und jetzt ist der Bürgerkrieg ausgebrochen in Amerika und nicht, wie man sich das jetzt natürlich vorstellen könnte. Ah ja, eh klar, Red States versus Blue States. Nein,
so
ganz anders. So einfach, Alex wollte natürlich das nicht haben.
Es gibt ja die Western Front.
Western Forces. Und dann gibt es Florida Alliance, genau. Und die Western Forces ist Kalifornien und Texas und dann gibt es eben Florida. Und dann gibt es den Präsidenten, Nick Offerman, der nicht abdanken möchte. Also der ist schon einige genau. Jahre im Amt und
also er will ja auch eine dritte Amtszeit und so und
genau.
FBI hat er abgeschafft und also wirklich so autokratische Tendenzen.
Genau, genau.
Genau.
Und die Geschichte beginnt in die
New York?
In New York und sie müssen nach DC, gell?
Genau.
Genau. Und sie möchten ins Weiße Haus, weil sie wissen, das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, aber wurscht. Es sind mehrere, also es ist eine ganze Gruppe, die sich zusammentut. Kirsten Dunst ist die Fotografin. Dann gibt es
Wagner
noch...
Wagner Moura ist auch ein
Fotograf.
Naja, er ist ein Journalist. Er will
ein Journalist,
er will
macht die Notizen. Genau, er möchte den Präsidenten interviewen.
Dann
und
gibt
dann
auch so einen alten Haudegen.
Genau, der auch sozusagen on his last ride ist sozusagen. Er möchte einmal noch berichten. Und dann nehmen sie auch ganz klassisch...
Priscilla Presley.
Young Padawan. Ja, genau. Sie nehmen noch einen Azubi mit, genau. Young Priscilla möchte jetzt auch Fotografin
Kaylee
werden.
Spaney, also
Kaylee Spaney, genau.
Ja.
Interessant, apropos, Kirsten Dunst hat sie Sophia Coppola empfohlen. Also die haben sich schon vorher gekannt und hat gesagt, hey, die ist so super, schau dir die mal an für die Priscilla-Rolle.
Die alte Seilschaft.
Alles, ja.
Genau, da wird es ein Roadmovie drauf, so ein dystopisches Roadmovie durch eine USA, die in Asche liegt teilweise.
Oh, aber gleich von Anfang an finde ich, also wenn dieses Roadmovie dann beginnt, weißt du, weil es klingt alles so nach Blockbuster und Riesen-Action-Film und eh klar. Und dann hörst du, was, Suicide gleich am Anfang?
Ja,
oder
Dream Baby, Dream Baby.
Und auch zum Schluss. Und es ist der ärgste Score. Also du hast den ärgsten Soundtrack, also Songs, mit denen du nie, also die du nie in Verbindung bringen würdest jetzt mit einem Action-Blockbuster, oder? Also das war für mich dann sofort so, we are in a different world. Also wir sind ästhetisch schon anders unterwegs, was, finde ich, da sieht man wieder, wie wichtig Musik ist.
Man kann ein komplett anderes Schwergewicht.
Eine ganz andere Tonalität und Farbe dem Ganzen. Ja. Also das fühlt sich gleich ganz, ganz anders an. Und das war für mich schon so ein Moment, wo ich meine, wohin geht die Reise, warum eigentlich und so. Sehr, sehr spannend. Und Roadmovie, sehr schön gedreht, finde ich. Also dieses Desolat. Genau, dieses desolate Amerika, kaputte Straßen und Leute, die das Land verlassen wollen, Flüchtlingszelte und Flüchtlingsstädte und so.
Also wie man es quasi aus jedem Bürgerkrieg kennt, der Welt,
richtig,
ist plötzlich im Epizentrum der sogenannten zivilisierten Welt.
Ja, und ich glaube, das kann ich jetzt auch spoilern, weil das die Szene, glaube ich, ist so als EPK-Material draußen, auch wie es der Wirtschaft geht. Sie wollen tanken gehen unterwegs natürlich, ja, und bleiben stehen bei einer Tankstelle mit ganz creepy Leuten. Und das ist auch nämlich auch das Spannende, weil du weißt nicht, wer wo steht und die Leute zucken einfach aus und vielleicht sind du, also du weißt nicht, wo sie politisch stehen, aber du weißt, sie können dich trotzdem umbringen wegen nichts, ne? Auch wenn du quasi Army bist und einfach nur deine Arbeit machen möchtest. Und sie sind an der Tankstelle, wollen tanken und sie sagt, ich zahle, wie viel kostet das? Und ich kann warte, wie war das? Sie sagt, ich kann dir 300 Dollar geben. Und er so, ja, was soll ich mit 300 amerikanischen Dollar? Das ist ja nix, ja. Und sie sagt, na, aber Canadian Dollar.
Das war einer so der Lacher. Einer der wenigen Lacher.
Ja, stimmt. War sehr gut. Also solche Dinge passieren halt unterwegs. Und der große Kritikpunkt, glaube ich, weil ich es ja eh schon angesprochen habe, ist, dass Alex Garland sehr apolitisch war und dass er uns nicht sagt, wer jetzt die Guten, wer die Bösen sind und wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Ne? Also das war der ganz, ganz große Kritikpunkt, dass er zu sehr irgendwie ein Coward ist und dass er da nicht hingehen wollte.
Ich finde,
und
genau, das ist die Stärke.
Ich finde auch, ich habe das nicht gebraucht, weil im Endeffekt ging es ja nicht mehr um so, also die politische Lage Amerikas und wie jetzt das Ganze gekippt, die Demokratie und so, sondern im Endeffekt geht es um die Kriegsberichterstattung, was es bedeutet, Journalist zu sein und Reporter und in so einer Situation zu überleben und auch zu berichten und einen Job zu machen. Im Endeffekt wollen die alle ihren Job machen. Die sind alle irgendwie crazy, eh klar, weil du, wenn du dein Leben lang nur mit Krieg und einfach nur die Kamera hinhältst, das finde ich ja nämlich auch so spannend. Es geht um diese Bilder zu finden, wenn jemand vor dir erschossen wird, vergewaltigt wird, was auch immer, dass du nicht eingreifst, das ist ja ein Wahnsinn, und einfach nur abdrückst. Und du hoffst, dass es scharf ist, ne? Das Bild.
So ein Job, den kann man sich auch vorstellen.
Das ist unglaublich. Und ich finde, gerade das hat er aber so gut gezeigt. Und ich habe noch nie die Kirsten Dunst so gut gesehen. Und wenn wir schon bei Blicken sind, die killen, was ist denn da? Ja, kann das gehen. Kirsten Dunst mit ihrem leeren Blick und auch mit teilweise auch der Blick, der teilweise killen kann, was die erreicht, das ist sensationell. Also ich finde, ich habe sie noch nie so gut erlebt. Es gibt vor allem eine Szene, wo sie mit der jungen Kaylee Spaney sitzt und es geht darum, um die Zukunft und wie Kaylee sich ihre Karriere vorstellt und sagt irgendwie, ich habe noch nie so viel Schreckliches gesehen in den letzten paar Tagen, aber ich habe mich noch nie so alive gefühlt. Und dann gibt es diesen Schnitt auf Kirsten Dunst Gesicht, die einfach weiß, okay, der Zug ist abgefahren, she's fucking hooked, she's a junkie just like us und sie wird genauso ein Leben führen wie ich. Ne? Und sehr, sehr, sehr spannend. Und Alex Garland kommt aus einer, würde ich sagen, Journalistenfamilie. Ich glaube, sein Vater war, Cartoonist für eine britische Tageszeitung. Und er hat gesagt, bei ihm waren zu Hause, sind Journalisten, Reporter ein- und ausgegangen und er wollte sozusagen denen ein Denkmal setzen, mit denen er aufgewachsen ist. Und dass es halt heutzutage so ist, wenn er, dass er, wie er gesagt hat zu einem Produzenten, er würde total gerne einen Film machen, wo die Journalisten Helden sind, hat er gesagt, are you crazy? Everyone hates journalists.
Ja.
Und also wie kann man Journalisten hassen? Das sind ja wie Ärzte, die braucht man ja fürs Leben. Ne? Und also... aber es soll nicht angeblich sein letzter Film sein. Er möchte nicht mehr Regie führen, Regie, sondern noch mehr Drehbücher schreiben. Ist, okay, ist ja voll okay, ja, ja.
Aber irgendwann will er dann auch wieder.
Ich glaube auch.
Vielleicht, wenn er den passenden Regisseur findet.
Ja. Und ich glaube, meine, also wenn ich viel über diese Musik nachgedacht habe, es ist auch zum Schluss nochmal Suicide, die jetzt gerade voll in sind. Bei Mr. and Mrs. Smith kommen sie auch vor. Ich hab so viele Sachen jetzt gerade gesehen, wo Suicide vorkommt, was ich, more power to them, I fucking love them. Ich finde das super, dass jetzt eine neue Generation die vielleicht entdeckt. Aber warum diese Musik, diese Popmusik oder populäre Musik mit diesen Bildern. Und ich glaube, so habe ich mir das irgendwie erklärt, dass halt diese ganzen Bilder, diese grauenvollen, die wir sehen, dann Teil unserer Popkultur werden. Ich habe da gedacht an das Smiths-Cover, Meet is Murder. Ich habe da gedacht an das Foto, wo der DDR-Soldat über die Mauer springt, ne, wo die Mauer gebaut wird. Das Napalm-Girl in Vietnam. Also das sind alles schrecklich schöne Aufnahmen, für die es dann Preise gibt, die man sich als Poster aufhängt oder als T-Shirt. Deswegen finde ich, macht auch das Ende von Civil War so viel Sinn. Also ich will nicht spoilern, aber es ist ein Foto dann, das sich vor unseren Augen entwickelt und die Musik läuft runter. Du weißt, das wird so ein ikonisches Foto werden, ja. Wofür es dann Preise geben wird, das auf Plakaten und T-Shirts und Albumcovern hängen wird und so. Diese Kombination zwischen Kriegsberichterstattung, Journalismus, aber auch gleichzeitig, dass du hier Popkultur schaffst. Ne? Also das habe ich sehr spannend gefunden als Idee.
Ja, vor allem, wenn man diese Bilder halt auch in erster Linie aus dem Ausland kennt oder aus weit entfernten, entlegenen Gegenden. Und dadurch, dass es jetzt quasi in den USA spielt, findet so ein zusätzliches Empathie-Moment rein, weil man schaut dann oft mal hin, ja, okay, arges Foto und dann ist man schon wieder weg davon. Aber wenn es jetzt wirklich so die Fotos in den USA entstehen, dann kommt da vielleicht für das Publikum auch so ein gewisser Moment dazu, wo man sagt, okay, ja, so könnte es aber auch hier ausschauen.
Mhm.
Und dann ist es halt wirklich egal, wer aus welchen Gründen wem jetzt den Krieg erklärt hat, ob das jetzt Republikaner oder Demokraten sind, weil die Fronten können ja immer irgendwie verlaufen. Das ist ja, braucht ja nur irgendeinen Grund geben, der irgendwie gar nichts mit diesem Bipartisan Dings zu tun hat. Ne? Weiß ich nicht, irgendeinen Grund gibt es immer, warum sich verschiedene Leute quasi dann aufs Maul hauen wollen. Ne?
Ja.
Here we are.
Here we are. Entertainers. Ja, here we are, genau. Nein, also ich kann Ihnen nur empfehlen, den Film. Ich weiß, dass es, glaube ich, ein bisschen enttäuschende Kritiken gab und so, aber ich...
ja, vor allem in den USA, die wollen halt also wirklich so...
Diese Message auch haben, weißt du, das verstehe ich nicht. Dann regen sie sich wieder auf, dass es einen Message-Film gibt. Ich finde zum Beispiel...
Es wäre schlimmer gewesen bei diesem Film, dass es ganz klar böse und gute und wir gehören da weiter den Guten.
Oder Time Jump, dass man erklärt, wie es dazu gekommen ist und was Nico Offerman
eben. In dem Fall eigentlich keine Rolle mehr. Ja. Das ist quasi alles schon passiert.
Ja. Ja. Und sie versuchen auch nicht irgendwie Leute zu überzeugen, in den Krieg zu ziehen. Also sie sind wirklich, sie machen einfach ihren Job. Und that's it. Und mehr ist es nicht. Und ein Job, der unglaublich viel halt von ihnen fordert und dann natürlich schon die Frage stellst, was die für ein Leben führen und ob man so ein Leben führen möchte. Aber es ist unglaublich, dass es solche Leute gibt. Die Frage ist, ob man, ja, was solche Kriegsfotos... Ich habe da auch natürlich gedacht an das Kind damals, wie Flüchtlingskrise 2016, die, kann sich erinnern, war es 15, das Kind am Strand in Griechenland, dieser kleine Junge. Also es ist ja immer wieder die Diskussion, diese wunderschönen, unter Anführungszeichen, Bilder der Gewalt, ob das jetzt Flüchtlingskrise ist, genau, World Press Photo. Bringt das was? Ne? Also brauchen wir diese ikonischen Bilder, um das zu verarbeiten, oder ist das etwas, was eigentlich urpervers ist? Ja? Also das finde ich, hat der Film aber sehr, sehr schön, auch ohne zu spoilern, überhaupt die Schlusssequenz, was da alles passiert, ja, ja. Ne? Sehr gut, finde ich, zusammengefasst und auch Denkanstöße gegeben. Und deswegen
Ich habe jetzt eine lustige Anekdote zur Schlusssequenz.
Ja.
Kann man sagen, dass es im Weißen Haus spielt? Ich glaube, so weit
ja,
kann man gehen.
Ja, das kann man ja sagen, ja.
Natürlich kann man im echten Weißen Haus nicht drehen, aber Tyler Perry hat auf seinem Studioslot ein Fake Weißes Haus.
Wirklich?
Ja, Tyler Perry. Ja, der ist ein Filmimperium mittlerweile.
Und, ja, in Atlanta, ja. Es wurde auch genau. In Georgia gedreht, stimmt.
Ja.
Stand aber in den Credits, genau. Danke, ja.
George auch so ein Start, wo es demnächst kippen kann, immer.
Immer.
Das Hollywood ist dort, aber im inneren Herzen ist man doch sehr reaktionär.
Ja.
Bitte nicht klagen, liebe Leute, Georgia. Gut, haben wir noch was mitzuteilen?
Nein, nur Dream Baby Dream. Dream on about the American Dream.
Das träumt von der nächsten Folge vom Screenlights Podcast.
Bis dann, ciao.